ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz zu einer Hörbuchzeit mit inhaltlich und auch formal sehr unterschiedlichen Hörbüchern, die wir Ihnen näher vorstellen wollen. Einmal geht es um ein Hörspiel zum Leben eines Sinto-Boxers, dann um Georg Trakls Gedichte und schließlich um zeitgenössische italienische Literatur. Eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich haben wir auch wieder im Programm. Und drei von den Werken, von denen Sie gleich hören, sind auf die hr2-Hörbuch-Bestenliste November gekommen. Und es gilt auch heute, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Dann starten wir mal mit dem Hörspiel. Dieses Hörspiel erzählt die Geschichte eines Boxers frei nach. Es heißt Mit gefesselten Fäusten, Triumph und Tragödie eines Sinto-Boxers und ist von Rike Reiniger. Reiniger ist eine deutsche Regisseurin, Schriftstellerin und lebt in Berlin. 2011 wurde ihr Theaterstück Zigeunerboxer am Badischen Staatstheater Karlsruhe als Theatermonolog aufgeführt und der erzählt nun das Leben des sinto-deutschen Boxers Rukeli Trollmann nach. Daraus ist das Hörspiel Mit gefesselten Fäusten entstanden. Dorothee Meyer-Karweg, fangen wir vorne an. Wer war dieser Boxer Rukeli Trollmann?
Ja, der hieß eigentlich Johann Rukeli Trollmann und wurde 1907 als Sohn einer Sinto-Familie geboren. Rukeli ist so sein Sinto-Name und steht für schöner, biegsamer Baum. Er wuchs in der Altstadt von Hannover auf und stand bereits so mit 8 Jahren im Ring. Und in jungen Jahren gewann dieser Rukeli Trollmann schon 4-mal die Regionalmeisterschaft, dann den norddeutschen Meistertitel und nahm an den deutschen Meisterschaften der Amateurboxer teil. Und schon vor der nationalsozialistischen Zeit musste er Diffamierungen erfahren. Ab 1933, da war er schon Profiboxer, nahmen die zu und er kam dann schließlich ins KZ, wo er 1944 umgebracht wurde.
Sein Leben bildet also nun die Grundlage für das Theaterstück und auch das Hörspiel von Rike Reiniger. Wie nah dran sind diese Versionen an dem Leben des Boxers selbst?
Ja, also bei den groben Lebensdaten von Trollmann bleibt das Hörspiel schon dicht am realen Leben. Eine Person aus der Familie, die Tochter nämlich, kommt als Stimme auch im Hörspiel vor. Die hat erst spät erfahren, die Tochter, dass ihr Vater im KZ getötet wurde. Und es gibt dann auch ein Interview mit ihr, das hier nachgesprochen immer wieder im Hörspiel aufscheint. Aber Rike Reiniger hat noch eine fiktive Figur in das Hörspiel eingeführt, nämlich die des Freundes Hans. Paul Worms, der hat schon in dem entsprechenden Theaterstück gespielt, schlüpft hier in die Rolle von Hans und führt auch im Hörspiel zusammen mit Konstantin Wiedemann Regie. Und Rukeli Trollmann wird nachgesprochen von Nikolaus Sternfeld, dazu kommen noch ein paar andere Stimmen und die Hörspielmusik, die ist von Michael Donner. Und dieser Hans, der eingeführt wird als fiktive Person, die erinnert sich im Hörspiel an den Freund Rukeli, den er hier angeblich mit 12 Jahren in der heruntergekommenen Altstadt von Hannover kennenlernt und dann ein paar Jahre später in einer schäbigen Turnhalle beim Boxen eben wieder trifft.
Rukeli und ich wurden Freunde. Sie behielten mich beim BC Borussia. Wir boxten zusammen, gegeneinander. Ich boxte mit Wut. Er boxte ohne Wut. Jeder wusste, dass es wichtig ist, zu schlagen. Aber Rukeli wusste außerdem, dass es wichtig ist, nicht getroffen zu werden. Deshalb gewann er die Kämpfe. Altstadtmeister, Regionalmeister, Nordwestdeutscher Meister. Nie ließ er sich treffen. Und nach den Kämpfen ein Mittagessen. Ich trainierte so hart wie er. Dauerlauf, Seilspringen, Maisbirne, Sparring und Alteisen. Im Ring verlor ich trotzdem. Spätestens, wenn ich die ersten Schläge einstecken musste, kam die Wut. Dumm, was? Ich schlug mit aller Kraft nach vorne. Mit einem wütenden Gegner konnte so ein Kampf ziemlich krachen. Mit Rukeli nicht. Rukeli wich der Wut aus und setzte dann seine Schläge von Herzen. Ein Tanz im Ring. Ein Sieg im Ring. Das war Rukeli.
Also nicht Rukeli Trollmann selbst erzählt sein Leben, sondern dieser Hans erzählt das Leben des immer erfolgreicheren Amateurboxers, der auch wirklich ein richtig großes Ziel hat.
Hans, mein Freund.
Was denn?
Was denkst du? Sollte ich nicht nach Amsterdam fahren?
Was? Amsterdam? Ja? Was willst du denn in Amsterdam?
Hans, na Olympia. Wer sollte denn sonst für Deutschland boxen, wenn nicht ich?
Ja, Olympia. Du, ja. Du willst zu Olympia. Ja.
So war ich hier sitze.
Ja, das ist...
Ja?
Das ist eine großartige Idee,
na,
Mann.
Also.
Ja, aber nur, wenn du eine Sache beachtest.
Na, was denn?
Naja, also du musst mich zum Sparring mitnehmen.
Natürlich, wie sonst?
Ernst genommen habe ich es keine Sekunde lang. Hätte doch niemand, oder? Ruki wollte aber tatsächlich nach Amsterdam. Er hatte genug ausgeteilt, wenig genug eingesteckt. Er hatte in Leipzig, in Hamburg, in Dortmund geboxt und gesiegt. Er war der Richtige. Und trotzdem fuhr dann ein anderer. Niemand erklärte warum, aber alle wussten es. Bei Olympia darf der Zigeunerboxer nicht für Deutschland antreten. So einfach war das. Was hätte ich daran ändern können? Die Chefs der Boxverbände treffen solche Entscheidungen, denen kann jemand wie ich nicht reinreden. Was denn? Ist doch so! Ich habe mich einfach rausgehalten und nichts gesagt. Ruki hat mich angesehen, als ob er auf etwas warte. Aber gesagt hat er auch nichts.
Tja, so darf dieser Ruki Trollmann 1928 trotz hervorragender Boxleistungen nicht bei Olympia antreten.
Da haben wir dann also schon eine erste Form der Diskriminierung. Wie geht der Boxer Trollmann dann damit um?
Er lässt sich erstmal nicht unterkriegen und entscheidet sich dann schlicht Profi zu werden, geht dann nach Berlin, dort bleibt er erstmal erfolgreich und wird bekannt für seinen tänzelnden Stil, für den später auch Muhammad Ali bekannt geworden ist. Und damit ist er seinerzeit erstmal sehr weit voraus. 1932 bekommt er sogar ein Angebot, in die USA zu gehen, um dort zu boxen, aber das lehnt er dann leider ab.
1932, sagen Sie, das heißt, er bleibt in Deutschland und damit in einem Deutschland, in dem sich ab 1933, wie bekannt, die Zeiten gravierend ändern. Wie geht es mit dem Boxer dann weiter unter neuen Vorzeichen?
Also schon im März 1933 schließt der Verband Deutscher Faustkämpfer alle jüdischen Boxer und Funktionäre aus. Also beispielsweise auch Erich Selig, der damals den Meistertitel im Mittel- und Halbschwergewicht gehalten hat. Und davon profitiert Ruki Trollmann erstmal sogar, denn er kann jetzt um diesen Meistertitel antreten, gewinnt auch, wird deutscher Meister im Halbschwergewicht. Doch schon wenige Tage später wird ihm dieser Titel wieder aberkannt.
Tja, und das wird dann wohl mit seiner ethnischen Zugehörigkeit zusammenhängen. Also jetzt wird dann doch die NS-Politik ins Spiel kommen bei seiner Karriere.
Ja, spätestens jetzt, genau. Trollmann darf dann an immer weniger Kämpfen teilnehmen und 1934, also ein Jahr später, wird er dann auch aus dem Verband Deutscher Faustkämpfer ausgeschlossen. Sinti und Roma werden immer weiter drangsaliert, aber 1939 noch zum Wehrdienst eingezogen. Auch Trollmann muss an die Front. Aber 1942 werden dann alle Sinti und Roma aus der Wehrmacht entlassen. Trollmann wird von der Gestapo verhaftet und kommt ins KZ Neuengamme. Und dort wird er dann in einem Außenlager 1944 von einem Kapo erschlagen.
Der Begriff Kapo, glaub, den muss man noch mal genauer erklären.
Ja, das war eigentlich auch ein Häftling im KZ, der andere Häftling dann wiederum beaufsichtigen musste. Also das war so ein Mittel für die Nazis, damit sie sich selber nicht immer die Hände schmutzig machen mussten.
Im Hörspiel erzählt ja dieser Hans die Geschichte von dem Boxer Trollmann. Wie wird der weiter in das Leben von diesem eingebunden?
Ja, es wird hier erzählt, dass er ebenfalls irgendwann ins Lager kommt als sogenannter Arbeitsscheuer. Und dort trifft er dann auf Ruki Trollmann und muss zur Belustigung der Wachleute gegen Trollmann boxen, der schon vollkommen entkräftet ist. Und hier im Hörspiel ist er dann auch für den Tod des Freundes verantwortlich.
Also es hat natürlich erzählerisch-dramaturgische Gründe, warum Reiniger einen Freund einführt dann als Erzähler. Was eröffnet sich dadurch durch diese Figur eventuell neu oder anders?
Also dieser Hans ist einer wie viele von uns, einer, der so den einfachen Weg geht, der sich nicht einmischt, wenn es eigentlich wichtig wäre, sich um den Freund nicht kümmert, wenn es nötig gewesen wäre. Und dieser Hans überlebt dann die NS-Zeit, seine Erinnerungen, sein schlechtes Gewissen lassen ihn dann aber nicht mehr los. Und durch diesen Hans kann sich jeder von uns die Frage stellen, wie man sich denn selbst in solch einer Situation verhalten hätte. Insgesamt ist es schon eine sehr eindrucksvolle Geschichte über Freundschaft, Mut und Zivilcourage in schwierigen Zeiten. Und natürlich eine, die einfach an einen großartigen Boxer erinnert, der noch eine sehr große Karriere vor sich gehabt hätte. Erst 2003 wird ihm übrigens der Titel Deutscher Meister im Halbschwergewicht wieder zuerkannt. Also echt ganz schön spät.
Späte Genugtuung. Ich kannte den überhaupt nicht. Auch ein Zeichen, wie vergessen er wurde. Wir sprachen über Rieke Reiniger mit gefesselten Fäusten, Triumph und Tragödie eines Sinto-Boxers, gelesen von Paul Worms und anderen. Die Musik, die stammt von Michael Donner. Das ist eine CD mit einer Stunde Hörzeit zum Preis von 19,80 €. Beim Griot Verlag erschienen und dort in der Reihe Wieder das Vergessen. Dieses Hörbuch kam auf den zweiten Platz der Hörbuchbestenliste vom November und die gesamte Liste finden Sie unter hr2.de.
Verfall. Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten, folg ich der Vögel wundervollen Flügen, die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen entschwinden in den herbstlich klaren Weiten, hinwandelnd durch den dämmervollen Garten träum ich nach ihren helleren Geschicken. Und fühl der Stunden weiser kaum mehr rücken, so folg ich über Wolken ihren Fahrten. Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern. Die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen, es schwankt der rote Wein an rostigen Gittern. Indes, wie blasser Kinder Todesreigen um dunkle Brunnenränder, die verwittern, im Wind sich fröstelnd blaue Astern neigen.
Das war das Gedicht Verfall von Georg Trakl, interpretiert hier von dem Schauspieler Tobias Moretti. Und dieses Gedicht führt uns gleich zu unserem nächsten Programmpunkt, nämlich zu dem außergewöhnlichen Hörbuch, das wir jetzt vorstellen möchten. Es heißt Trakl Sound und enthält Gedichte und einige Briefe von Georg Trakl, dem österreichischen Dichter, der bereits mit 27 Jahren im November 1914 mit einer Überdosis Kokain Suizid begangen hat. Dorothee Meyer-Karwick, das Erste, was auffällt an der CD, das ist hier die Aufmachung. Und die irritiert auf den ersten Moment, denn das Cover erinnert an Comicwelten.
Ja, genau. Das stammt von Cheng Su Chung. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der ist Mitglied der Europäischen Filmakademie und bezeichnet sich selbst als Visual Artist und Animation Director. Und er hat so ein ganz buntes, expressiv-surreales Cover entworfen, das den Kosmos aus den Gedichten des Trakl-Zyklus Sebastian im Traum in Szene setzen soll. Also da kann man auf schwarzem Hintergrund einen rosa Kopf erahnen, da rein und darüber gezeichnet sind so florale Formen, Grafiken, die an Würmer, Flüsse, Sterne oder merkwürdige Vögel erinnern. Alles grell bunt jedenfalls und Titel und Mitwirkende werden so in Sprechblasen genannt, die darüber verteilt sind.
Das ist also sehr bewusst wahrscheinlich modern gestaltet, also jetzt für einen Dichter, der vor 110 Jahren gestorben ist, aber es wird ja damit irgendwas bezweckt.
Ja, unbedingt. Auch der Titel Trakl Sound passt ja zu dieser modernen Anmutung. Und Thorsten Feuerstein, Regisseur und Ideengeber des Projekts, will damit zeigen, was Trakl uns heute noch so zu sagen hat, dass er auch für die junge Generation durchaus aktuell ist. Und er hat hier mit Rainer Oliak zusammengearbeitet. Der ist Filmkomponist und Musikproduzent. Und der hat das Soundkonzept erarbeitet. Und das soll, so heißt es, die sphärischen Dichten der trakelschen Sprachwelten weiterentwickeln.
Und beim Gedicht Verfall haben wir schon eine erste Kostprobe gehört.
Ja, genau. Und dabei hat man ja auch gehört, dass dieser Rainer Oliak den Sound sehr individuell auf dieses einzelne Gedicht zugeschnitten hat. Und da hören wir jetzt noch ein Beispiel.
Ihr goldenen Sonnenblumen. Ihr goldenen Sonnenblumen, innig zum Sterben geneigt. Ihr demutsvollen Schwestern. In solcher Stille endet Heliens Jahr gebirgiger Kühle. Da erbleicht von Küssen die trunkene Stirn ihm. Inmitten jener goldenen Blumen der Schwermut bestimmt den Geist die schweigende Finsternis.
Und da hörten wir die Schauspielerin Paula Bär. Und der musikalische Sound, er erinnert mich so an Wassertropfen auf Blütenblättern. Dann im Hintergrund hört man dann noch so ein bisschen so naturalistische Vogelstimmen. Das ist alles schon so sehr fein komponiert.
Und dann kommen diese Sprecher dazu, Tobias Moretti, Paula Bär. Das sind schon bedeutende Schauspieler und Interpreten. Wer gehört noch zum Personal?
Ja, das sind insgesamt 32 Stimmen, also eine ganze Menge. Dabei sind unter anderem noch Hanna Herzsprung, Florian Brückner, Max von der Gröben, die Geschwister Albrecht und Caroline Schuch und viele andere mehr. Und neben Tobias Moretti sind auch seine Kinder Antonia und Lenz hier zu hören, die sich ebenfalls der Schauspielerei zugewandt haben.
Also es sind viele Stimmen, 32 Stimmen, sagen Sie. Das ist eine ganze Menge. Gibt es dafür eine Begründung oder Notwendigkeit?
Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt. Also so viele hätte ich nicht gebraucht. Naturgemäß gefallen mir manche besser als andere. Aber Tobias Moretti und Paula Bär, die sind jedenfalls ganz vorne für mich dabei.
Zu Georg Trakl zurück. Sein Leben war, wie vorhin kurz angedeutet, sehr kurz und von heftigem Drogenkonsum geprägt.
Ja, schon die Mutter war drogenabhängig. Und er selbst kam ebenfalls dann leider früh mit Drogen in Kontakt. Er begann dann auch eine Apothekerausbildung, später ein Pharmaziestudium. Und während des Militärdienstes verfiel er immer mehr in Depressionen, auch die Drogenexzesse nahmen zu. Gleichzeitig gelang ihm dabei jedoch auch der dichterische Durchbruch. Und im Ersten Weltkrieg erlebte er dann die Schlacht bei Grodeck mit und musste viele Schwerverwundete unter schlechtesten Bedingungen allein versorgen. Und Grodeck, so heißt dann auch sein letztes Gedicht, da verarbeitete er diese Erfahrung und brachte sich wenige Tage später eben mit einer Überdosis Kokain um. Und dieses letzte Gedicht, das hören wir jetzt auch, und da spricht Albrecht Schuch.
Grodeck. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen, die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düsterer hinrollt, umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch Stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt, das vergossene Blut sich, mondne Kühle. Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. Unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen, es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain. Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter. Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. O stolzere Trauer, ihr ehernen Altäre, die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz. Die ungeborenen Enkel.
Wie fällt Ihr Fazit jetzt aus zu dieser Anthologie mit den vielen Sprechern?
Ja, es ist schon ein interessanter und finde ich auch guter Versuch, Trakls Gedichte Menschen von heute nahe zu bringen. Es sind ja über 100 Gedichte, die wir hier hören. Das sind wirklich alles Gedichte voller Trauer und auch der Suche nach Gott. Und die Gedichte werden von 32 zumeist wirklich sehr guten Schauspielerinnen und Schauspielern interpretiert. Das Sounddesign ist dezent und unterstützt die jeweilige Stimmung. Das finde ich alles gut. Einen kleinen Makel gibt es auch. Wie immer fehlen mir weitergehende Angaben zu den Gedichten und deren Einteilung. Auch mehr zu Trakl selbst wäre schön gewesen. Aber es ist insgesamt eine gute Möglichkeit, sich mit diesem bedeutendsten Vertreter des österreichischen Expressionismus auseinanderzusetzen.
Georg Trakl. Trakl-Sound, Gedichte, gelesen von Tobias Moretti, Max von der Gröben, Albrecht Schuch, Paula Bär und wie Sie schon erfahren konnten, vielen anderen mehr. Das ist eine MP3-CD mit gut 2,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 18 Euro bei DAV erschienen und dieses Hörbuch kam punktgleich mit Rieke Reinigers Hörspiel mit gefesselten Fäusten auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom November. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Bei der Frankfurter Buchmesse 2024, da war ja Italien bekanntlich das Gastland und hat viel dafür getan, seine im Moment wahrlich blühende Literaturszene hier bei uns bekannter zu machen. Insofern ist die Aufmerksamkeit jetzt nochmal verstärkt worden für die zeitgenössische Literatur aus Italien. Und dazu gehört auch Beatrice Salvioni, geboren 1995. Sie studierte Literatur an der Universität Mailand und besuchte dann in Turin die renommierte Schreibschule Holden, gegründet von Alessandro Baricco. Sie hat bereits mehrere Erzählungen geschrieben, von denen eine mit dem Premio Calvino ausgezeichnet wurde. 2021 war es, da erregte das literarische Debüt der jungen Autorin große internationale Aufmerksamkeit. La Malnata wurde noch vor Erscheinen in Italien zu einem literarischen Ereignis und verkaufte sich dann innerhalb weniger Wochen in 20 Länder. Inzwischen sind es 35 geworden. Rieke Schmid hat den Roman als Hörbuch eingesprochen und mit ihr beginnt auch die Rezension von Leonie Berger.
Alle nannten sie die Malnata, die Unheilbringende, und niemand konnte sie leiden.
Das aber macht die Malnata nur umso interessanter für Francesca, die Ich-Erzählerin aus gutem Hause. Wenn sie mit drückenden Schuhen und gebügeltem Kleid ihren Eltern in die Kirche folgt, sieht sie, wie die Malnata barfuß mit zwei Jungs am Ufer des Flusses spielt und Fische fängt mit der Hand. Die Geschichte beginnt 1935 in Norditalien, zu einer Zeit, in der Mädchen vor allem brav zu sein hatten. So muss sich Francesca auch erst von der Aufsicht ihrer Mutter befreien, um sehnsüchtig die Kirschen vor dem Obstladen zu bewundern. Da taucht plötzlich die Malnata auf.
Willst du welche kaufen?
Kann ich nicht. Ich habe kein Geld.
Stimmt doch gar nicht, sagte sie und musterte mich herablassend, obwohl sie eine ganze Handbreit kleiner war als ich. Du bist angezogen wie eine Prinzessin. Deine Schuhe glänzen sogar. Grinsend zeigte sie auf meine Füße und brach in schallendes Gelächter aus, ohne sich die Mühe zu machen, es zu unterdrücken.
Na und?
Antwortete ich und bemühte mich, das Kinn oben zu halten. Also hast du auch Geld für Kirschen?
Ich nicht, sagte ich.
Aber Papa. Doch er möchte nicht, dass ich die Kirschen kaufe.
Und warum nicht?
Ich starrte auf meine Schuhe.
Weil er es nicht will.
Und warum nicht?
Was geht dich das an?
Hol dir doch einfach welche, sagte sie atemlos.
Wie denn? Ich habe doch gesagt, dass ich kein Geld habe.
Na, dann nimm sie dir halt.
Schauspielerin Rieke Schmid lässt die Malnata hier als eine Verführerin auftreten, was perfekt zu ihr passt. Sie macht Francesca vor, wie es geht, das Kirschenstehlen, und diese tut es ihr zwar nicht gleich, gewinnt aber ihre Anerkennung, indem sie den aufgebrachten Obsthändler bei seiner Verfolgungsjagd in die falsche Richtung schickt. Das ist der Beginn des glücklichsten Sommers ihres Lebens, wie Francesca sagt. Sie lernt zu lügen, um sich nach draußen zu ihrer neuen Freundin schleichen zu können, lernt, wie man Eidechsen fängt und Kratzer von Katzen aushält, und sie erfährt, wie geborgen man sich selbst in einer kleinen, armseligen Wohnung fühlen kann. Eigentlich heißt die Malnata Maddalena, aber den Namen darf niemand aussprechen, das bringt Unglück. Sogar Maddalena selbst glaubt das, denn zu viel ist schon den Menschen in ihrer Nähe zugestoßen. Sowohl ihr kleiner Bruder als auch ihr Vater hatten tödliche Unfälle. Francesca aber hält davon nichts. Ihr imponieren vielmehr Maddalenas Selbstbewusstsein und die Freiheit, mit der sie gesellschaftliche Normen übergeht, und dass sie vor nichts und niemandem Angst hat. Doch als das Schuljahr wieder beginnt, die beiden Freundinnen sogar in eine Klasse gehen, wird Maddalena gemobbt. Anstatt sich zu wehren, erträgt sie es mit stoischer Ruhe, denn sie weiß, glauben würde ihr ohnehin niemand. Allerdings hält sie sich nicht mit ihrer Meinung zurück, wenn es um den Duce Benito Mussolini geht. Undenkbar, und Francesca macht auch noch mit bei der Verunglimpfung, sodass beide aus dem Unterricht geworfen werden. Francescas Mutter ist entsetzt, der Vater hält sich zurück.
Deine Mutter möchte, dass ich mit dir schimpfe, sagte er, aber dazu habe ich keine Lust. Mama krümmte sich und rief Carla zu, sie solle ihr das Ischirogeno holen, denn ihr platzte der Kopf. Dann rannte sie in die Küche und rief immer wieder, das reinste Irrenhaus. Aber eines sage ich dir, fuhr mein Vater fort. Wenn man erwachsen wird, lernt man, dass es oft besser ist, nicht zu sagen, was man wirklich denkt.
Und wie macht man das?
Behalt es für dich. Bewahr es sorgfältig in deinem Innern. Dort ist es in Sicherheit. Und hört es dann auf, weh zu tun? Er rang sich ein müdes Lächeln ab. Nein, das hört nie auf.
Der Vater ist selbst ein Beispiel. Er führt eine Hutfabrik und macht Geschäfte mit den Faschisten, freut sich über den Auftrag, Soldatenmützen für den gerade begonnenen Abessinienkrieg herzustellen. Ein Mitläufer auf das Fortkommen der eigenen Familie bedacht. Die Mutter lässt ihre Beziehungen spielen und verhindert, dass Francesca von der Schule verwiesen wird. Maddalena hingegen hat solche Fürsprecher nicht. Schweigen oder Aufbegehren, Loyalität oder Verrat sind nur einige der Pole, zwischen denen Francesca sich bewegt. Autorin Beatrice Salvioni verknüpft in ihrem beeindruckenden Debüt den Lebensalltag der beiden Mädchen mit dem politischen Hintergrund. Der unbedingte Gehorsam des faschistischen Regimes wird auch gesellschaftlich von den Mädchen erwartet. Sie sollen in erster Linie den Mund halten und tun, was man ihnen sagt. Alles ertragen, nichts kritisieren. Mit der Malnata Maddalena steht eine interessante Systemsprengerin im Mittelpunkt. Francesca muss sich entscheiden, auf wessen Seite sie steht. Schauspielerin Rike Schmidt schlägt einen verschwörerischen Ton an, der atmosphärisch gut zu der Geschichte mit einer gehörigen Portion Aberglauben passt. Manchmal gerät dieser Ton allerdings in einen Singsang, der weniger gleichförmig hätte sein dürfen. Dennoch wird man nicht müde, Rike Schmidt mit Spannung zu folgen. Malnata von Beatrice Salvioni ist eine packende Emanzipationsgeschichte. Rau, kraftvoll und unvergesslich.
Leonie Berger besprach Beatrice Salvioni, Malnata, gelesen von Rike Schmid. Das Hörbuch hat eine Dauer von 6 Stunden und genau 44 Minuten und ist zum Preis von 17,95 € bei der Hörverlag erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und damit sind wir bei unserer regelmäßigen Empfehlung für Kinder und Jugendliche angekommen und damit bei Andreas Steinhöfel, vielfach preisgekrönt für Kinder- und Jugendbücher wie Die Mitte der Welt oder Rico, Oscar und die Tieferschatten. Andreas Steinhöfel ist als erster Kinder- und Jugendbuchautor auch Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung geworden. Seine Serie über die beiden Rico und Oscar, die wurde auch sehr erfolgreich fürs Kino verfilmt. Und da bleiben wir doch jetzt auch gleich bei diesen Geschichten von den beiden Freunden aus Berlin. Tiefbegabt der eine, hochbegabt der andere. Jetzt sind 2 neue kurze Geschichten erschienen, Dorothee Meyer-Karwick, allerdings nur über die eine Hälfte des Duos.
Ja, es sind 2 Geschichten über Rico, den tiefbegabten Jungen aus der Zeit, als er Oscar noch gar nicht kannte. Das Buch ist schon 2023 erschienen, jetzt eben auch das Hörbuch, und zwar bei Hörbuch Hamburg.
Und was hat sich jetzt Andreas Steinhöfel da für eine Biografie einfallen lassen?
Ach, es ist schon sehr nah dran an den anderen Geschichten. Wir gehen jetzt wirklich nur einen kleinen Schritt zurück, und zwar in Rico und die Tuchlaterne. Da steht Ricos Mutter alleinerziehend vor der Frage, in welche Schule Rico jetzt eigentlich gehen soll. Das ist nicht ganz so einfach, denn er denkt eben ein bisschen anders als andere Kinder. Er denkt langsamer und so ein bisschen mehr so um die Ecken herum. Und dann verliert er sich auch schon mal ganz gern in so einem riesigen Gedankenlabyrinth. An der ersten Grundschule muss der kleine Rico erstmal einen Test machen und das meiste schafft er auch ganz gut. Aber dann gibt ihm eine freundliche Dame ein Blatt Papier und bittet ihn, ein Dreieck zu malen.
Rico holt tief Luft. Er überlegt kurz und knabbert dabei auf seiner Unterlippe. Dann beginnt er zu zeichnen. Mit wenigen Strichen entstehen auf dem Papier ein kleines Haus, ein Baum und ein Auto. Hübsch ist das, sagt die freundliche Frau. Sie runzelt fragend die Augenbrauen. Aber wo ist das Dreieck? Es hat sich versteckt, sagt Rico. Im Haus vielleicht oder hinter dem Baum oder unter dem Auto. Warum sollte es sich denn dort verstecken? Weil Dreiecke selten sind. Oder haben Sie schon mal eins beim Spazierengehen gesehen? Nein, aber sehen Sie, ich auch nicht. Womöglich sind Dreiecke vom Aussterben bedroht. Verstehe, sagt die Frau, aber vielleicht gibt es Tiere, die gerne was von Dreiecken abbeißen. Hunde oder dergleichen. Rico zieht eine bedenkliche Miene. Wenn von so einem Dreieck nur eine einzige Ecke abgebissen wird, ist es bloß noch ein Strich. Rico, würdest du... Und wenn die zweite Ecke dann auch noch fehlt, ist es nur noch ein Punkt. Rico hört seine eigene verzweifelte Stimme. Er setzt mit dem Stift einen dicken Punkt aufs Papier. Rico zeigt auf den Punkt. Bitte sehr. Ein Dreieck mit nur einer Ecke.
Also wir haben gehört, das ist eine richtig schöne, kleine, inszenierte Lesung, also mit Geräuschen und Musik. Und das läuft jetzt für Rico halt nicht so gut, dieser Test. Er ist einfach zu verträumt und auch ein bisschen zu fantasiebegabt.
Was ja einerseits sehr, sehr schön ist, aber es hat bestimmt auch dann seine Schattenseiten.
Ja, in der Schule schon. Da würde er scheitern. Und deswegen entschließt sich die Mutter, dass das eben nicht die richtige Schule für ihren Rico ist. Aber sie findet dann bald eine andere, nämlich das Förderzentrum. Und da fühlt sich Rico dann bald auch richtig wohl. Seine Lieblingsfächer sind Schreiben und Lesen.
Und wie kommt er täglich dorthin? Er ist ja schließlich sehr verträumt. Dann könnte der Schulweg ja durchaus schwierig werden.
Natürlich geht die Mutter erstmal immer mit ihm mit. Und dann zieht sie auch bald mit ihm um, und zwar in die Diefenbacher Straße. Und von da ist es dann nur noch eine Ecke, um zur Schule zu kommen. Und die kann sich Rico merken, weil da nämlich eine Straßenlaterne steht, an der ein Tuch hängt. Und das ist dann eben die Tuchlaterne.
Und das funktioniert, solange niemand das Tuch abnimmt.
Ja, zur Sicherheit hat er dann noch mal was mit Wachsmalstiften auf die Laterne gemalt. Ein Dreieck übrigens. Okay. Und das ist dann das Ende der Geschichte.
Okay, soweit zu der ersten. Was passiert denn in der zweiten Geschichte mit dem Titel Rico und die Klautörtchen?
Ja, die spielt in dem Miethaus, in das Rico und seine Mutter gerade eingezogen sind. Rico wird nämlich ganz schwindelig, wenn er nur daran denkt, dass im neuen Haus ungefähr 20 Parteien wohnen. Er kann ja kaum bis 10 zählen. Und die Mutter schlägt deswegen vor, so kleine Törtchen zu backen und sich damit bei einigen der Nachbarn zumindest vorzustellen. Ja, gesagt, getan.
Im dritten Stock wird Rico und Mama auf ihr Klingeln fast sofort geöffnet. Vor ihnen steht eine Frau. Ihr Kopf ist voller leuchtend bunter Lockenwickler. Samstags mache ich mir immer die Haare, erklärt die Frau. Um ihre Mundwinkel sind kleine Falten eingegraben. Sie sind die Neuen, richtig? Hab vom Fenster aus ihren Einzug beobachten können. Jetzt lächelt die Frau und alle Fältchen verschwinden. Kann ich irgendwie helfen? Wie nett sie ist. Sie können unser Vorstellungstörtchen essen, sagt Rico. Zitrone mit Zuckerguss. Es ist eine Mischpackung. Backmischung, verbessert Mama schnell. Oh, vielen Dank. Die Lockenwicklerfrau nimmt das Törtchen. Dabei schaut sie rasch über die Schulter. Das verstecke ich besser, sagt sie dann. Sonst muss ich meinem Mann was davon abgeben. Aha, denkt Rico. Dann ist der das wohl, der drinnen vorm Fernseher sitzt. Er will noch etwas denken, aber da lenkt ein Strahlen und Leuchten ihn ab. Es kommt von den Lockenwicklern der Frau, die sich jetzt zu ihm hinunterbeugt. Danke, Sonnenschein, sagt sie zu Rico und lächelt dabei wunderbar warm. Ich bin die Frau Darling. Herzlich willkommen in der Tiefe 93. Und es ist, als würde ein Regenbogen über Rico ausgeschüttet.
Ja, so lernt Rico die wunderbare Frau Darling kennen, die ihm in vielen späteren Geschichten zur Seite steht und für ihre Müffelchen berühmt ist.
Jetzt wird es speziell, ja. Wahrscheinlich regional. Es wird bestimmt was zu essen sein, oder?
Ja, das sind so kleine, in Rechtecke, Quadrate geschnittene Butterbrote, belegt mit allem, was der Kühlschrank so hergibt. Bei uns hießen die früher Sternchen.
Aha, und wie kommen jetzt noch die Klautörtchen ins Spiel?
Ja, also am nächsten Tag legt Rico noch ein Törtchen vor Frau Darlings Tür, so als Überraschung. Doch die bekommt es gar nicht, jemand anders hat es nämlich geklaut. Und dann beschließen Frau Darling und Rico, dem Dieb eine Falle zu stellen. Sie stellen noch ein Törtchen vor Frau Darlings Tür und legen sich dahinter dann auf die Lauer und gucken durch den Türspion. Natürlich erwischen sie den Dieb. Merke, es gibt auch richtig fiese Nachbarn in so einem Mietshaus, aber Frau Darling überstrahlt auch die fiesesten mit ihrer Freundlichkeit.
Also, dann ist es im Großen und Ganzen eine oder überhaupt Geschichten zum Wohlfühlen. Andreas Steinhöfel hat die Geschichten wieder gelesen und es ist klar, so will man sie wahrscheinlich dann auch wieder hören.
Ja, genau. Er klingt wirklich zauberhaft zugewandt, ein bisschen so vernuschelt, verwuschelt, aber das passt auch zu den Geschichten. Es klingt einfach so freundlich wie Frau Darling. Ja, man will ihn unbedingt so hören. Es sind insgesamt sehr herzerwärmende Geschichten über das Anderssein. Also eigentlich uns alle. Wir sind ja alle irgendwie verschieden, haben unsere Macken und unsere guten Seiten. Die meisten von uns jedenfalls haben auch gute.
Wer das nicht hinterfragen, Dorothee Malkavec. Dankeschön für die Vorstellung von Andreas Steinhöfel, Rico und die Tuglaterne, sowie Rico und die Klautörtchen. Zwei Geschichten gelesen vom Autor. Eine CD ist das mit 34 Minuten Hörzeit ausgestattet. Das Ganze kommt zum Preis von knapp 10 Euro auf den Markt, ist mit einer Altersempfehlung ab 5 Jahren versehen und bei Hörbuch Hamburg Silberfisch erschienen. Und dieses Hörbuch kam auf den 2. Platz der H2-Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im November. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.